Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und zudem begrüße ich Sie wieder ganz herzlich, die zweite Ausgabe in 2026 und die 42. insgesamt. Das Jahr 2026 startet jetzt in die Diskussionsrunden. Wir stehen am Beginn des der Diskussionsmonate. Die Argumente sind geschleift, Hohenheim steht vor der Tür, der DRW hat die Termine für die Politik-Talks bekannt gegeben. Also es ist wie immer, denn immer ist das Spielstudio da und immer habe ich auch einen Gast, der genau bei diesem Geräusch angekündigt wird.
Dr. Peter Güllmann. Unser Gast ist Finanzverwalter mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Impulsgeber und überzeugter Gestalter des Ruhrgebiets. Dr. Peter Güllmann ist Vorstandssprecher der Bank im Bistum Essen. Die Bank versteht sich als Spezialbank. Sie finanziert Projekte in der Gesundheitsbranche und der Immobilienwirtschaft. Sie unterstützt den sozial-karitativen Bereich und investiert in erneuerbare Energien, um die Energiewende in der Region aktiv mitzugestalten. Das Ruhrgebiet, sagt Dr. Peter Güllmann, befindet sich seit den 1960er Jahren in einem stetigen Transformationsprozess. Die Antwort darauf war und ist Bildung, weshalb die Region heute die dichteste Hochschullandschaft Europas hat. Zugleich gehe es darum, die Industrie in eine saubere und zukunftsfähige Perspektive zu überführen. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Peter Güllmann, Vorstandssprecher der Bank im Bistum Essen.
Und ich sage Glück auf, lieber Peter.
Ja, Glück auf, lieber Axel.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Peter Güllmann und ich verbindet eine lange gemeinsame Zeit. Karriere kann man kaum sagen, denn ich bin ja kein Finanzer. Ich bin ja bloß der, der über alles reden darf. Die richtig Ahnung haben, die werden dann auch was Ordentliches. Aber deswegen sind wir, Dr. Peter Güllmann und ich, seit vielen Jahren beim freundschaftlichen Duo. Peter, schön, dass du mein Gast bist. Du forderst mich heraus, denn von Finanzen habe ich nun gar keine Ahnung. Wenn, dann von Glücksspiel.
Das hat ja auch mit Finanzen zu tun. Schließlich schafft er es ja immer wieder, Menschen glücklich zu machen mit ganz viel Geld. Und dieses Geld will ja auch angelegt werden. Und da kommt ihr hier ins Spiel.
Ah, du gehst sofort auf das Moralargument. Ich habe mir natürlich gerade hier sofort was hingekritzelt, als ich deinen Namen gehört habe. Und dann starte ich mit der Frage. Peter, die Bank im Bistum Essen, der du vorstehst, wir kommen da bestimmt gleich nochmal drauf, hat ja einen sozialen Charakter, Stichwort auch Fair Banking. Die Frage, die sich daran anschließt, wenn du vielleicht ein bisschen erklärst, was das Besondere ist an deiner Bank, würdest du und finanzierst du auch Glücksspielanbieter?
Nein, das tun wir nicht. Also das ist nicht unser Hauptgeschäft. Also wir sind ja eine genossenschaftliche Spezialbank und fokussieren uns, wie ja im Eingangstrailer auch gesagt wurde, auf Themen der Gesundheitswirtschaft, der Wohnungswirtschaft, der erneuerbaren Energien und der Transformation von Wirtschaft. Ansonsten sind wir eine ganz normale Bank. Jeder kann bei uns Geld anlegen, sein Konto unterhalten oder seine privaten Vermögensdinge machen. Im Übrigen sind wir kein Vermögensverwalter, sondern wir managen schon die Vermögen aktiv. Aber davon abgesehen, ein Lottogewinn kann natürlich bei uns angelegt werden und da beraten wir natürlich gern.
Eine der großen Mythen, die sich ja immer hält, und man liest es zweimal im Jahr auch in den Zeitungen, ist der Lottogewinn steuerfrei. Und ich sage mir, ja, er ist steuerfrei. Und dann kommt meist ein Aber. Und das Aber heißt, ja, aber die Zinsen, die wir von der Bank kriegen, die müssen wir versteuern.
Das ist ja klar. Natürlich, Geld, was man anlegt, erwirtschaftet Erträge und diese unterliegen in aller Regel der Kapitalertragssteuer, wie in diesen Tagen auch wieder heiß diskutiert. Und diese Zinserträge sind natürlich individuell zu versteuern. Der Lottogewinn selber natürlich nicht.
Jetzt kommt jemand mit einem Lottogewinn von 120 Millionen aus dem Euro-Jackpot zu euch, Peter, mit ganz Hand aufs Herz. Wird der mit einem Naserümpfen begrüßt oder vielleicht mit Neid? Ihr seid ja nun auch sowas wie eine christlich-kirchliche Bank.
Ja, aber Neid ist ja dem Christentum völlig fern. Und wir selbst würden natürlich einen derartigen Kunden mit offenen Türen begrüßen und würden ihn natürlich sinnvollerweise auch in Vermögensanlagefragen beraten. Nein, Neid auf gar keinen Fall. Das steht uns nicht an. Und persönlich wäre ich das auch ehrlich gesagt nicht. Und gibt es auch gar keinen Grund für. Aber man kann natürlich mit dieser Person auch darüber sprechen, ob sie nicht einen Teil dieses Vermögens, was sie jetzt gewonnen hat, vielleicht nicht nur ertragbringend anlegen will, sondern für sozial-karitative Zwecke vielleicht auch spenden will. Denn die Not gerade hier auch im Ruhrgebiet und darüber hinaus ist groß. Und es gibt ganz viele Menschen, die Unterstützung bedürfen. Und wir selber haben ja eine eigene Stiftung, eine BIPFER-Banking-Stiftung, mit der wir gerade im karitativen Bereich viel Gutes versuchen zu tun. Und Menschen, die so viel Glück hatten, die können ja ein bisschen von diesem Glück auch abgeben.
Ich habe es gewusst, dass da noch jetzt der Werbeblock kommt und dass du versuchst, aus den 120 Millionen vielleicht bloß 60 zu machen und die anderen der Gesellschaft
ja, so viel müssen es nicht sein.
zugute zu kommen. Ich kann da ja auch noch was zum Besten geben, denn wir wissen ja von den Großgewinnern, dass es drei große Verwendungsgebiete gibt. Zuerst sorgt man, in Deutschland zumindest, ja, wenn man einen siebenstelligen Gewinn, Lottogewinn hat, dafür für sein Alter vor. Meist auch mit dem Erwerb von Immobilien und Ähnlichem. Und dann sagen uns die Hochgewinner, als Zweites tun wir das Gleiche auch für die Familie, also für die Kinder und Enkelkinder und Ähnliches. Und dann kommt etwas ganz Spannendes, worauf wir bei Westlotto auch ziemlich stolz sind und die staatlichen Lotterien insbesondere, dass uns die Gewinner nämlich sagen, und wir möchten tatsächlich das, was du eben ausgeführt hast, tun, nämlich der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben. Man weiß schon, es ist ja keine individuelle Leistung, die man verbracht hat, wenn man gewinnt, natürlich, man hat die richtigen Zahlen ausgesucht, sondern man weiß, das hat was mit Glück zu tun, mit dem Moment des Glücks. Und tatsächlich sagt man, wir geben was zurück, wir geben was in lokale Stiftungen, dort, wo ich sehen kann, bei mir um die Ecke, vielleicht auch in Fördervereine von Kindergärten und Heimen und so weiter, wo ich sehen kann, was mit dem Geld passiert. Wenn ihr also so eine Bank seid, die so ausgerichtet ist, nehmt ihr auch wahr, dass wenn man etwas der Gesellschaft zurückgeben will, dass es eher ins Lokale geht? Oder ist es ein Trend zu sagen, nee, die Weltprobleme sind so groß, lass uns was für Afrika, für Südamerika und so weiter spenden?
Nein, das du beschreibst, ist schon völlig richtig. Also je unmittelbarer die Wirkung ist, die entfacht wird durch Geldhergaben, umso einfacher ist es, Leute für so ein Thema zu gewinnen. Und darum geht es ja im Grunde genommen auch, dass man Leute dazu auch bringt, etwas zurückzugeben, gerade wenn sie Glück hatten, wie beim Lottospielen. Aber es geht ja darüber hinaus. Ich finde auch, viele Unternehmen haben eine Verantwortung für eine Gesellschaft, so wie wir die auch wahrnehmen, weil wir sagen, wir können nur in einer Gesellschaft arbeiten und leben und im Übrigen auch gedeihlich wirtschaften, wenn diese Gesellschaft zusammenbleibt. Und dazu gehört nun mal auch, dass Menschen am unteren Ende der Gesellschaft nicht vergessen werden. Und das ist unsere Aufgabe und das ist unser Job, uns darum auch zu kümmern. Und dafür erwirtschaften wir, jetzt nicht spielen wir nicht Lotto, sondern wir erwirtschaften Erträge. Und diese Erträge nutzen wir auch dazu.
Meine Enttäuschung sitzt tief. Ihr spielt nicht Lotto, meinst du vielleicht hoffentlich nur als Mitarbeiter der Bank. Aber Peter Güllmann, der ist doch Lotto-Fan, oder?
Aber sicher doch. Ich spiele Lotto. Ich spiele schon seit 25 Jahren Lotto. Ich habe sogar ein Abo und ich spiele immer die gleichen Zahlen. Und zwar die von meiner verstorbenen Großmutter. Die hatte zwar nie Glück in ihrem Leben in Bezug, aber das kann sich ja vielleicht irgendwann ändern. Ich habe also einen Dauerauftrag und ich spiele Lotto. Ja, das tue ich. Das gönne ich mir.
Ja, sehr gut. Die Großmutter wusste schon, aus dem Jungen wird mal was. Er kann das Geld auch dann vernünftig anlegen. Ich frage jetzt nicht, wie viel von irgendeinem Lottogewinn, den du gerade vielleicht aus ethischen Gründen verschwiegen hast, bei dir auf der Bank auf deinem Konto liegt und wie viel davon auch in die Stiftung gegangen ist. Nee, wir kommen mal zum anderen Punkt. Du hast gerade das Wort Verantwortung angesprochen. Verantwortung für die Gesellschaft. Das ist ja auch für mich und für uns, für das ganze Haus Westlotto ein ganz wesentlicher Punkt, Verantwortung zu zeigen und auch zu leben. Das können Unternehmen ja auf unterschiedliche Art und Weise tun, indem man das in seinem Bereich tut. Aber du hättest gerade das etwas anders formuliert. Verantwortung für die Gesellschaft, heißt das für dich auch, dass Unternehmen eine Vorbildfunktion haben müssen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja drei Bereiche, in denen man eine gewisse Verantwortung zeigen sollte und zeigen muss. Selbstverständlich dient ein Unternehmen immer dazu, auch einen Gewinn zu erwirtschaften, sonst kann es ja letztlich nicht existieren. Die Frage ist nur, womit erwirtschaftet es Gewinn und wie tut es das? Deswegen sagen wir ja, Fair Banking hat auch etwas damit zu tun, dem Kunden nicht irgendetwas zu verkaufen, sondern etwas, was er in einer konkreten Situation wirklich benötigt und was wir auch in der gleichen Situation für uns nehmen würden. Das ist mal das eine. Und dass wir bewegen uns in Geschäftsfeldern, wo wir glauben, dass sie einen Beitrag leisten zu einer nachhaltigen Entwicklung einer Gesellschaft. Deswegen sind wir im Bereich der Sozialwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft oder auch des bezahlbaren Wohnraums unterwegs. Das tun wir. So, der zweite Bereich ist natürlich auch, ein Unternehmen wird auch von Externen immer betrachtet. Und da sind wir bei der Vorbildfunktion. Wir müssen und sollten vor dem Hintergrund unseres christlichen Wertefundaments durchaus rechtfertigen bei dem, was wir tun, ob es damit vereinbar ist. Also Bewahrung der Schöpfung, Achtung der Menschenwürde, Organisation von Solidarität in einer Gesellschaft sind ganz wichtige Prinzipien, die ein Unternehmen auch bei seinem eigenen Tun, also ich rede jetzt nicht nur vom Spenden, bei seinem eigenen Tun respektieren und einhalten sollte. Denn Unternehmen haben eine Vorbildfunktion in einer Gesellschaft. Sie tragen auch wesentlich zu einem Zusammenhalt einer Gesellschaft bei oder können das zumindest. Und der dritte Punkt ist, ja, wir haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung als Unternehmer, als Unternehmen, etwas darüber hinaus zu tun. Und das ist dann wiederum die Frage, welchen Stellenwert hat denn diese gesellschaftspolitische Verantwortung in einer Unternehmensstrategie? Bei uns zählt das elementar dazu, dass wir sagen, ja, wir haben eine Verantwortung dafür, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt. Und dafür engagieren wir uns. Das sind so drei Säulen, auf denen dieses Thema Verantwortung auch fußt.
Engagement und Verantwortung wird sowohl von großen als auch von kleinen Unternehmen gerne für sich beansprucht. Auf diversen Veranstaltungen der Glücksspielbranche sagen zum Beispiel auch die Automatenaufsteller, ja, wir spielen hier auch eine Rolle. Von den Annahmestellen für Lotto wissen wir das, dass sie gerade in ländlichen Regionen in Verbindung noch mit einem kleinen Kaufladen oder ähnlich eine ganz besondere Rolle spielen. Ist das auch schon Verantwortung, die man übernimmt für dich, oder sagst du, das ist ja eigentlich Normalität?
Das ist ja eine Frage, wie man den Kunden jetzt mal, wenn ich bei der Annahmestelle bleibe, gegenübertritt. Und es ist zumindest ein Kontaktpunkt. Und je nachdem, wie dieser Kontaktpunkt ausgefüllt wird, führt es natürlich schon auch dazu, dass Menschen da vielleicht gerne hingehen oder sich auch verstanden und aufgenommen fühlen. Mir fällt das jetzt etwas schwer, das normale Verhalten einer Lottoannahmestelle zu charakterisieren. Ich kann dir aber sagen, in Zeiten von Corona, wo ja vieles heruntergefahren wurde, wir unsere Kassenhalle aber auf hatten, war die noch nie so voll, weil viele Menschen Kontakt gesucht haben und überhaupt einen sozialen Anknüpfungspunkt haben wollten. Und wenn man so will, haben wir dazu einen Beitrag geleistet, in dem Fall gegen Vereinsamung. Vielleicht ist das bei einer Lottoannahmestelle auf dem Land auch so, wo man vielleicht als älterer Mensch hingeht, seinen Lottoschein abgibt und vielleicht noch ein paar nette Worte erfährt. Was ich damit sagen will, es muss nicht immer nur die große Tat sein, um für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen. Es kann auch das kleine oder auch manchmal das wertschätzende Wort sein, was einen Beitrag leisten kann.
Als Finanzverantwortlicher oder Verantwortlicher eines Finanzinstituts muss ich dich natürlich jetzt fragen, wenn ich das richtig beobachte, ist deine Branche aber so, dass sie immer stärker auf Automatisierung setzt. Und überall dort, wo Menschen waren, stehen heute Automaten. Ist das eine Fehlentwicklung generell in dieser Gesellschaft?
Nein, das ist, glaube ich, eine Notwendigkeit. Am Ende des Tages müssen auch Bankdienstleistungen bezahlbar bleiben. Und diese Bankdienstleistungen sind nur dann bezahlbar, wenn ich die Gebührenstrukturen für unsere Kunden auch in einem erträglichen Rahmen halte. Und das setzt nun mal ein gewisses Maß an Automatisierung voraus, die nicht unbedingt einen Qualitätsverlust zur Folge hat, eigentlich nie einen Qualitätsverlust zur Folge hat. In erster Linie stellt sich bei der Frage, wie organisiere ich einen Bankbetrieb, ja schon die Frage, wie effizient kann ich das machen, wie wirtschaftlich kann ich das machen und wie kundenfreundlich vor allen Dingen kann ich das machen. Und das setzt nun mal Automatisierung voraus, aber man kann es ja auch weiterführen. Wir diskutieren das aktuell, welchem Umfang kann man KI einsetzen? Das ist ja die nächste Stufe. Es geht ja weit über Automatisierung hinaus. Auch das wird man positiv annehmen müssen, das Thema. Aber eins ist doch klar, am Ende des Tages geht es immer um den Menschen und der Mensch bleibt in der Verantwortung. Was immer eine Maschine oder ein Chatbot oder wie auch immer jemandem empfiehlt, die Verantwortung tragen am Ende des Tages wir. Wir als Banker und das ist auch gut so.
Ja, KI spielt natürlich auch in der Glücksspielbranche eine immer größere Rolle, wie die Digitalisierung natürlich auch. Wir selber merken das mit dem Einsatz von einem Spielerschutztool, um eben zu sehen, da wo sich Spielerinnen und Spieler gegebenenfalls selber überfordern, frühzeitig einen Hinweis zu geben, um zu sagen, Achtung, bitte zähl mal zusammen, kannst dich ja auch gut sehen auf unserer Seite, was du schon ausgegeben hast und mach mal eine Pause. Aber ich sehe das ähnlich, KI ist ja oder wird ja vielleicht nicht von allen nur positiv genutzt. Damit wäre ich bei einem Punkt, der eben auch im Trailer war, ein Wort Nachhaltigkeit. Mhm. Auch Nachhaltigkeit ist nämlich in der Glücksspielbranche eigentlich ein großes Thema. Du hast eben von Prinzipien gesprochen, die von dem Unternehmen kommen, die auch aus dem Banking kommen. Würdest du sagen, von dem, was dein Unternehmen macht, können andere Unternehmen auch lernen? Also zum Beispiel auch wir aus der Glücksspielbranche?
Na, ich will das hoffen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein Schlagwort, was man in ganz vielen Veröffentlichungen heute sieht. Und das meiste bezieht sich, wenn man über Nachhaltigkeit redet, auf ökologische Nachhaltigkeit. Wir reden aber auch von sozialer Nachhaltigkeit. Wenn ich nur ökologisch heute, um ein Beispiel zu nehmen, auf ein Krankenhaus blicken würde, dann dürfte ich es nicht finanzieren. Aber wenn ich den sozialen Wert dieses Krankenhauses sehe und einordne, dann muss ich es finanzieren. Und wichtig ist, Banken und wir auch im Besonderen haben natürlich Nachhaltigkeitskriterien, wie wir auch unser eigenes Geld anlegen. Und diese Nachhaltigkeitskriterien unterstreichen einmal mehr, was man nicht darf. Man darf nicht in kontroverse Waffen investieren. Man darf nicht in Kinderarbeit investieren. Man darf nicht in Ausbeutung investieren. Man darf auch nicht in Unternehmen investieren, die damit in irgendeiner Form in Zusammenhang stehen. Und da diese Kriterien sind schon, es sind ja beispielhaft von mir aufgeführt, schon sehr strikt. Und ich glaube, bin zutiefst davon überzeugt, dass Kapitalströme die Welt verändern können. Und wenn es uns gelingt, Kapital in Anlageklassen oder in Projekte zu leiten, die eben darauf abzielen, eine soziale Nachhaltigkeit zu befördern, natürlich auch eine ökologische, dann können wir ganz viel erreichen. Wir sind eine kleine Bank in Essen. Das ist, wir werden die Welt nicht verändern. Wir können aber beispielgebend sein für die Finanzindustrie dieser Republik und darüber hinaus. Und das versuchen wir. Insofern, ja, Nachhaltigkeit. Vielleicht noch ein Punkt, den ich jetzt gerade vergessen habe. Wir werden uns ab diesem Jahr einen Nachhaltigkeitsbeirat implementieren bei uns in der Bank mit dem Ziel, auch nochmal von außen Input zu holen. Wie schauen andere aus ganz unterschiedlichen Feldern, aus der Kirche, aus der Industrie, aus dem Mittelstand auf so eine Bank und auf ihr Tun. Und das diskutieren wir mit denen dann auch. Ja, vielleicht kann das ein Ansatzpunkt sein, Nachhaltigkeit stärker ins Bewusstsein zu bringen. Übrigens zu einem Zeitpunkt, wenn ich dir das noch sagen darf, wo ja das Thema Nachhaltigkeit weltweit sehr belächelt wird. Das wird ja als Gedöns, Unsinn und als großes Problem angesehen. Dabei ist es so existenziell für das Überleben der Menschheit, dass man das nicht nachhaltig oder nachhaltig genug betonen kann, dass das Thema eben eine ganz, ganz große Bedeutung hat.
Ja, dürftest du gerne nochmal anfügen. Tatsächlich erinnert mich das an eine Situation, die ich selbst erlebt habe in München auf einem großen Nachhaltigkeitskongress von den Kollegen des FAZ-Institutes, von der Frankfurter Allgemeinen. Und dort hat Andreas Kötter, mein Chef und heute ja auch WLA-Präsident, das Thema soziale Nachhaltigkeit auch aufgenommen, während alle anderen tatsächlich über die ökologische Nachhaltigkeit kamen. Und ich glaube, fast nie ist im Nachgang so viel Ansprache gewesen, um zu sagen, ach guck mal, spannend, das wusste ich gar nicht. Das schließt bei mir wieder den Kreis, es wissen eigentlich zu wenig Leute vielleicht auch, dass das Lotto-Prinzip selber natürlich auch die Nachhaltigkeitsstruktur der staatlichen Lotterien ist, nämlich dass 40% der Spieleinsätze sich letztendlich in der Finanzierung der Gesellschaft wiederfinden. Und jetzt möchte ich noch ergänzen, das ist ja nicht nur aus den Nachhaltigkeitsaspekten, sondern auch aus dem aktuellen Demokratienotwendigkeitsaspekt ja besonders wichtig.
Ja, absolut. Das kann man, darf man, glaube ich, wirklich unterstreichen, was du gerade sagst. Von der Lottoabgabe profitieren die Länder in großem Umfang, teilweise dreistellige Millionenbeträge, die in die Landeshaushalte fließen. Und ohne diese Gelder wäre vieles nicht möglich. Ich gucke gerade hier auf den Essener Dom, sehe es mir nach. Also die Dombauvereine profitieren davon,
so
Sportvereine profitieren davon, soziale Einrichtungen profitieren davon. Ohne diese Abgaben würde es diese Unterstützung nicht geben. Und das ist auch wichtig, dass man das immer wieder auch öffentlich debattiert, weil es gibt ja, das darf ich aus meiner vorherigen Tätigkeit schon, darf ich mich schon outen, hatte ich mal etwas mehr mit Westlotto zu tun. Deswegen muss man ja auch dieses staatliche Glücksspielmonopol verteidigen, weil wenn man das nicht tut, dann wird am Ende des Tages das, was an Nutzen daraus kommt aus dem Lottospiel, wo jeder natürlich jede Woche hofft, dass er mal zu den Gewinnern zählt, aber häufig es nicht tut, das würde dann privatisiert. Und wer fängt das dann auf? Also insofern bin ich bei dir. Westlotto leistet über diesen Weg auch einen großen Anteil an einem Gelingen einer Gesellschaft, weil ohne Sportvereine, ohne soziale Einrichtungen, die sind der Kitt dieser Gesellschaft und die müssen unterstützt werden. Das tun wir, das tut die Kirche und ich habe verstanden, das tut ihr natürlich auch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, es ist eigentlich ein Bewerbungsgespräch als Unternehmenssprecher für Westlotto. Wenn ich mal nicht mehr bin, wer kann es dann besser machen als Peter Güllmann? Ich darf dann nur noch sekundieren, dass du bei deiner Aufzählung natürlich den Landessportbund, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das DRK, die Paritäter, die Diakonie, die AWO, die Caritas, die Kunststiftung, die Kulturstiftung, die Umweltstiftung und so weiter neben den Dombauvereinen vergessen hast zu erwähnen, wahrscheinlich nur, weil du Zeit sparen wolltest.
So ist es.
Peter, Spaß beiseite. Du hast gerade das Stichwort Politik genannt. Es gibt ja neben dem Banker Peter Güllmann auch noch einen Menschen, der sich politisch engagiert, der auch kein Hehl daraus macht. Das ist ja also keine geheime Geschichte. Was ist dein Antrieb? Ist das die Verbindung, dass du sagst, als Mensch habe ich eine Verpflichtung, mich im Beruf und dann vielleicht auch nebenher zu engagieren?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil das R zu mir gehört. Für die Zuhörer, die es nicht wissen, ich bin in der Tat in diesem Jahr seit 40 Jahren Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und das werde ich auch bleiben. Aber der Hauptantrieb war einfach, man kann nicht nur um im Fußballer Deutsch zu sprechen, nicht nur auf den Zuschauerrängen sitzen und alles kritisieren, man muss etwas mittun. Und das war der Antrieb und ich war und bin zutiefst davon überzeugt, dass sozialer Ausgleich zu einer Gesellschaft gehört. Und dass natürlich das nicht nur in einer sozialdemokratischen Partei seine Heimat findet, sicherlich auch bei der christdemokratischen Partei, bei den Grünen, bei der FDP, aber dann ist es das auch schon. Und ich glaube, in der jetzigen Situation ist es so wichtig, dass man sich für den Erhalt dieses demokratischen Staates einsetzt wie niemals zuvor. Wir sind an einem Kipppunkt und ich glaube, viele Menschen wissen das nicht, wie nah wir davor sind, diese Freiheit, diese Demokratie preiszugeben. Und ich kann nur jeden bitten, dem entgegenzuwirken. Wir brauchen nicht die Rechtspopulisten. Wir brauchen nicht diejenigen aber auch keine Linkspopulisten. Wir brauchen eine breit getragenen Konsens in dieser Gesellschaft bei allem Streit in der Sache, den man ausfechten kann, der diesen Staat zusammenhält. Freiheit und Demokratie sichert unseren Wohlstand. Und das muss jeder verstehen. Und das ist 70, 75 Jahre hervorragend gelungen. Und das sollten wir niemals preisgeben. Gerade auch, wenn man über den Tellerrand hinausguckt in die Vereinigten Staaten, sieht man, wie schnell Demokratie und Rechtsstaat geschreddert wird. Und deswegen ist es gar nicht mal so sehr wichtig, ob ich SPD, CDU, FDP oder Grüne bin, sondern dass ich mich engagiere, dass ich etwas für diesen Staat tue, weil es ist, dieser Staat ist es wert, dass man sich engagiert. Und ich glaube, wir sind im Moment an einem Punkt, wo das mehr als nötig ist.
Ich möchte den Appell A so stehen lassen, weil ich ihn natürlich zu 100% unterstütze, B aber auch aufgreifen und ein Wort daraus nehmen, was du gar nicht gesagt hast, wo Unternehmen sich vielleicht in den Augen vieler Menschen politisch engagieren, aber genau das dazu führt, dass sie sich abwenden. Das Stichwort Lobbying. Und ich sage das ganz selbstbewusst, weil natürlich auch die Branche im Glücksspiel, vielleicht die staatlichen etwas weniger, die staatlichen Anbieter, aber letztendlich en gros man Glücksspielszene und Lobbying sehr stark miteinander verbindet. Ist das dann etwas, was du sagst, das ist eigentlich verwerflich und das darf man nicht tun?
Naja, manche sagen dazu auch Interessenvertretung und das ist natürlich schon legitim. Die Frage ist, ob Politiker sich von diesen Lobbygruppen bezahlen lassen, was sie nicht tun sollten. Aber sich andere Meinungen und Perspektiven anzuhören, ist ja per se kein Fehler. Und nicht jeder Politiker kann Experte in allen Themen sein, sodass es schon okay ist, wenn man auch Sichtweisen zu Gehör bringt, die vielleicht nicht die man selbst nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich würde Lobbying per se nicht verteufeln, selbst wenn es natürlich extrem negativ konnotiert ist. Wichtig ist nur, und das darf ich vielleicht noch ergänzen, wichtig ist nur, dass die unterschiedlichen Sichtweisen alle die gleiche oder eine ähnliche Chance haben, auch wahrgenommen zu werden. Es gibt natürlich Interessenvertretungen, die extrem gut mit sehr viel Geld organisiert sind. Und es gibt andere, die vielleicht genauso gute Argumente haben, die aber nicht durchkommen und nicht gehört werden. Also das ist dann aber wirklich auch die Verantwortung jedes Politikers, darauf zu achten, sich unterschiedliche Perspektiven einmal anzuhören.
Müssen Politiker also frei sein, sich von vielleicht überkommenen Ideologien auch zu lösen und dann, so habe ich dich verstanden, letztendlich auch offen sein, zu überlegen, ob sich eine Gesellschaft transformieren muss? Ich habe da gerade im Kopf, dass es zum Beispiel im Bereich der Spielerschützer einige Stimmen gibt, die sagen, wir diskutieren niemals mit irgendeinem Glücksspielanbieter. Was uns als staatliches Unternehmen besonders wehtut, weil wir in der Verantwortung im Kinder- und Jugendbereich, Medienkompetenzaufbau, etc. sehr intensiv tätig sind. Und man spricht uns einfach ab, dass wir glaubwürdiger Akteur sind dabei. Was hältst du von so einem Argument, dass man sagt, na, mit euch rede ich nicht, weil ich will das erhalten, was meine Ideologie ist?
Also ideologische Politik ist immer schlecht und dazu lernen sollte man immer, wenn man die Offenheit nicht hat, sich andere Themen, andere Argumente anzuhören und vielleicht auch die Perspektive einmal zu wechseln, ist man nicht nur in der Politik falsch, sondern auch in einem Unternehmen. Auch da geht es ja darum, dass man sich mit neuen Entwicklungen auseinandersetzt und die Chancen ergreift, die darin liegen. Also Politiker sollten offen sein für unterschiedliche Themen, für andere Themen und ein Redeverbot ist immer schwierig.
Peter, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben über dich selber noch gar nicht so viel erfahren, ganz viel über deine Einstellung. Und vorhin kam ein Wort, was ich natürlich nicht in einem Podcast, den ich moderiere, vorbeigehen kann, nämlich Ruhrgebiet. Wer mich kennt, weiß es. Ich bin mit Leib und Seele ein Mensch aus dem Ruhrgebiet, da geboren und am Rande wohnend und lebend. Und ich weiß, dass für dich auch der Strukturwandel wichtig ist, der vielleicht auch ein Vorbild für die Transformation der Gesellschaft ist. Ich würde mal persönlich fragen, was treibt dich eigentlich an, diese ganzen Dinge zu machen? Also engagiert zu sein in einer Bank, die mehr als Geld verwaltet, engagieren zu sein in einer gesellschaftlichen Tätigkeit für die Politik und bei so einem Termin wie heute ein sehr, sehr klares Statement zu haben. Den Menschen zu sagen, in diese Richtung bitte ich euch zu gehen. Du bist ja meines Erachtens mehr als ein Mahner, aber du bist ja kein Bestimmer, der sagt, ihr müsst es so tun, sondern du versuchst den Weg von Aufklärung zu gehen. Empfinde ich das richtig?
Ja, da fällt mir gerade ein Wort ein. Meine Geschichtslehrerin hat mir damals gesagt, Peter, Aufklärung über die Köpfe funktioniert nicht. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass genau das der einzige Weg ist, der funktionieren muss. Und was treibt mich an? Nun, vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage, aber ich möchte die Gesellschaft verbessern. Ich möchte versuchen, dass möglichst viele Menschen in die Möglichkeit versetzt werden, Teilhabe zu erleben, dass das nicht ein Privileg von einigen wenigen ist, sondern von ganz vielen. Und das ist schon der Punkt, wo ich sagen würde, ja, das motiviert mich, mich zu engagieren. Und dass ich das im Ruhrgebiet tue, liegt einfach darin, dass ich in dieser wunderbaren Region aufgewachsen bin. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und mag die Menschen hier im Ruhrgebiet und auch die Region. Und ganz im Gegensatz zu dem Image, was diesem Ruhrgebiet entgegengebracht wird, kann ich nur sagen, kommt hierher. Es ist eine wunderbare Region, die ganz viel Grün hat, die Menschen hat, die ihr Herz auf der Zunge haben. Das mag man doch vielleicht auch. Und es lohnt sich einfach, sich für diese Region zu engagieren. Und im Übrigen darf ich das durchaus sagen, mir macht es auch Spaß. Und wenn es mir nicht Spaß machen würde, würde ich es nicht machen. Aber mir macht es auch Spaß und das darf es auch.
Das darf es absolut und das soll es auch hoffentlich weiter tun. Ich merke, dass ich Spaß habe, mit dir zu sprechen, weil es erinnert mich auch an einen Podcast. Die Nummer habe ich nicht mehr im Kopf, aber den kann ich natürlich auch gerne nochmal zum Nachhören empfehlen. Ein Gespräch im Spielstudio mit Dr. Bertolt Höcker. Dr. Bertolt Höcker von der sozusagen evangelischen Fraktion hat in ähnlicher Form geredet, positiv über Engagement, über gesellschaftliche Transformation, über das, was wir tun müssen und hat mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie du auch das Thema Glücksspiel am Rand gestreift und zwar ohne es zu verdammen, aber natürlich auch nicht zu verherrlichen, sondern es als etwas Selbstverständliches zu nehmen. Deswegen möchte ich dir diese konkrete Frage auch nochmal stellen. Glaubst du, dass Glücksspiel in unserer Gesellschaft etwas Selbstverständliches ist?
Naja, wahrscheinlich viele Menschen gehen dem Glücksspiel nach. Und jetzt haben wir eben sehr über Lotto gesprochen und ich habe über 6 aus 49 geredet. Und ich habe nicht über den Spieltisch und ich habe auch nicht über das Automatenspiel geredet. Man darf das nicht verherrlichen. Insbesondere was dieses Thema angeht, gibt es schon natürlich die Gefahr, dass Menschen danach süchtig werden. Das Glücksversprechen macht auch irgendwie süchtig. Umso wichtiger ist es, dass es natürlich Grenzen gibt, dass es auch Institutionen gibt, die darauf schauen, dass Menschen eben nicht abrutschen in Sucht. Weil das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Süchte in diesem Fall führen zum wirtschaftlichen Ruin. Und das ist nicht, das ist natürlich nichts, was ich in irgendeiner Form unterstützen möchte. Ja, wir reden jetzt hier über das kleine Glücksversprechen, Millionär zu werden, wenn ich 6 aus 49 spiele und alles andere, ja, es gehört dazu. Ganz viele Menschen spielen das in dieser Republik, das zu negieren, ist doch völlig, wäre völliger Unsinn. Sie tun es im legalen Bereich, sie tun es aber auch im illegalen Bereich. Und das ist das größte Problem. Der illegale Bereich ist das größte Problem für Süchte, weil da rutschen Menschen erst recht ab. Also, wenn man über Glücksspiel redet, muss man auch immer über Sucht reden und über Suchtprävention. Und so wie ich das verstehe, tut das ja Westlotto in ganz besonderer Weise und das ist auch richtig so.
Ja, ich will dir aber doch der Ehrlichkeit halber an einer Stelle widersprechen. Ich glaube schon, dass die Betätigung von Glücksspielen durchaus auch etwas mit Freizeitverhalten zu tun hat. Und ob man so einfach sagen darf, es gibt ein gutes und ein schlechtes Glücksspiel, hast du in dieser Klarheit nicht getan, habe ich wohl vernommen, aber das wäre mir am Ende auch zu einfach, denn der wesentliche Punkt, das sehe ich wiederum genauso wie du, ist natürlich, dass es angebotsseitig Dinge gibt, die in diesem Markt eher für schlimme Auswüchse sorgen. Du hast die Illegalität genannt. Ich glaube, das ist von allen legalen Anbietern ganz wichtig, von den internationalen Organisationen. Die WLA hat sich dazu jetzt geäußert, die GGL hat sich dazu geäußert, die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, um zu sagen, wir brauchen eine neue Kooperation, um gegen dieses illegale Angebot vorzugehen, weil das tatsächlich die meisten Gefahren schafft.
Naja, es ist ja unstreitig, dass viele Menschen das als Freizeitbetätigung betreiben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Die Frage ist ja nur, in welchem Umfeld tun sie es und in welchem Umfang tun sie es, damit sie nicht in wirtschaftliche und ökonomische Schwierigkeiten kommen. Und das macht mir dann schon Sorge, wenn ich Beispiele sehe, wo das genau der Fall ist. Insofern ist das Thema Suchtprävention eben ein ganz zentrales, wenn man über Glücksspiel heute redet. Und wie gesagt, nochmal, ich betone, es geht nicht um den Lottoschein, den ich in meiner Filiale da regelmäßig abgebe oder den Dauerauftrag, den ich abgeschlossen habe, sondern es geht darum, wenn man aufgrund eines Glücksversprechens immer mehr Geld in eine gewisse, in einen gewissen Spielmechanismus hineinsteckt und am Ende des Tages sich selbst auch ökonomisch überfordert.
Ja, ich glaube, das ist ein Konsens, wo wir uns sehr gut treffen können und natürlich auch treffen sollten, weil darüber gibt es, denke ich, überhaupt gar keine zwei Meinungen. Lieber Peter, ich sehe hier auf meiner Anzeige, wir sind über die Zeit hinaus, die wir so als Richtwert haben, aber ich fand es sehr spannend, dir zuzuhören. Ich hoffe, es hat dir auch etwas Spaß gemacht, auch wenn wir vielleicht gar nicht so viel über mein Thema Glücksspiel und vielleicht gar nicht so viel oder ausschließlich über dein Thema Finanzen gesprochen haben, sondern es gibt etwas, was uns eint. Wir beide sind mit dem, was wir tun, stehen in der Mitte der Gesellschaft, die sich verändert, und darüber muss man immer sprechen.
Ja, vielen Dank, Axel, für dieses Gespräch, selbst wenn ich die Lottozahlen vom nächsten Samstag jetzt nicht erfahren habe, aber dass die Perspektive und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Weißt du, es ist so, wir haben natürlich auch noch eine Verantwortung, nicht nur gegenüber den Zahlen, sondern auch gegenüber dem, was es gesellschaftlich ausmacht. Stell dir vor, du würdest jetzt gewinnen und du könntest nicht mehr diese wunderbare Geschichte erzählen, dass du die Zahlen von deiner Großmutter spielst. Dann würde ja auch etwas zusammenbrechen. Von daher kann ich dir empfehlen, spiel doch einfach ein zusätzliches Kästchen mit den richtigen Zahlen und weiter die Zahlen von deiner Großmutter. Dann haben wir beide was davon.
Ich nehme diese Anregung gerne auf, lieber Axel.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war schon die 42. Ausgabe des Spielstudios. Ich hatte heute einen ganz fantastischen Gast, Dr. Peter Göllmann. Er ist der Chef der Bank im Bistum Essen und hat uns ganz viel über Fairbanking erzählt. Ich würde ihn Gesellschaftsverbesserer nennen, vielleicht hat er sich auch selbst so benannt. Und er hat einen schönen Satz geprägt, der von seiner Geschichtslehrerin kam. Aufklärung über die Köpfe. Funktioniert es, funktioniert es nicht? Ich glaube, wer heute gut zugehört hat oder es vielleicht sonst nochmal hört, der hat verstanden, man kann KI positiv sehen, man muss aber auch die Gefahren sehen. Der hat verstanden, was soziale Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft bedeutet. Danke, Peter, für das Statement zum Lotto-Prinzip und natürlich für das, was du beschrieben hast, den Appell, dass wir alle Kraft für den Erhalt unserer demokratischen Strukturen hier aufbringen müssen. Das war ein wunderbarer Talk. Lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören mich wieder und natürlich einen Gast. Im März für Februar haben Sie die Chance, jeden Tag das Spielstudio mit Dr. Peter Göllmann nochmal nachzuhören. Und dabei sage ich wie immer Glück auf!